herzlich willkommen. Hier ist Tonspur Wissen und hier ist Ursula Weidenfeld.
Man sieht, dass der Großteil, wenn man es jetzt in Relation zu den tatsächlichen Arbeitszeiten setzt, da ein Stück weit reduzieren wird. Also viele Leute sagen, okay, Überstunden, so die muss ich nicht unbedingt die ganze Zeit haben. Ne, also man sieht, es ist nicht so, dass es klare Gruppen gibt, die so ganz drastisch reduzieren wollten, aber man sieht, dass dann wirklich der Großteil sagt, so ein paar Stunden weniger, das wäre ganz attraktiv.
Kürzer arbeiten, mehr verdienen. Geht es? Fragen wir einen Experten. Fragen wir Matthias Beckmannshagen.
Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
Wir freuen uns, dass Sie dabei sind, wenn wir einmal in der Woche mit Wissenschaftlern über die aktuellen Probleme der Zeit reden. Haben Sie einen Wunsch, ein Thema oder einen Kommentar? Dann schreiben Sie uns doch an tonspur@rheinische-post.de oder kommentieren Sie auf Ihrer Podcast-Plattform. Und für eine schöne Sternebewertung wäre ich Ihnen besonders dankbar. Dankeschön. Arbeiten wir eigentlich genug oder schon zu viel? Sind wir zu faul? Machen die Jüngeren tatsächlich lieber Pause? Oder sind die Älteren am Arbeitskräftemangel schuld, weil sie lieber in den Vorruhestand gehen, als brav weiterzuschuften? Das alles kann ich jetzt Matthias Beckmannshagen fragen, der am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin zu Arbeitsmarktfragen forscht. Hallo, Herr Beckmannshagen.
Hallo, Frau Weidenfeld.
Herr Beckmannshagen, ganz Deutschland träumt von der Vier-Tage-Woche. Zu Recht?
Die Träume sind natürlich nachvollziehbar, weil das ein Modell ist, was für viele Leute eben erstmal mit einer Arbeitszeitverkürzung einhergeht, insofern für viele Leute attraktiv erscheint. Zu Recht ist natürlich die Frage, aus welchen anderen Perspektiven kann man das vielleicht noch beurteilen?
Ja, und welche sind das?
Also gerade Arbeitgeberverbände sind da ja eher skeptisch. Da wird eher eine Arbeitszeitausweitung gefordert. Da wurde sowohl, glaube ich, schon eine 42-Stunden-Woche gefordert. Ich meine, es gibt die Debatte über eine Steuerbefreiung oder steuerliche Vergünstigung von Überstunden. Also es gibt eben gleichzeitig vor dem oder in dem Kontext des Fachkräftebedarfs in Deutschland, des demografischen Wandels, eben auch die Forderung von der anderen Seite, die sagen, okay, eigentlich brauchen wir mehr Arbeitskraft sozusagen in Deutschland.
Wie sieht das denn aus der Perspektive von Arbeitsmarktforschern aus? Stimmt es denn, dass die Deutschen viel zu wenig arbeiten?
Zu wenig ist natürlich ein subjektives Urteil, das ist die Frage. Aus so einer großen Makroperspektive ist es schwer zu beurteilen, was ist jetzt sozusagen die ideale Anzahl an Arbeitsstunden, die geleistet wird. Es ist natürlich so, dass das haben wir eben unter uns auch genauer angeschaut, dass dieses Gesamtarbeitsvolumen der Beschäftigten in Deutschland momentan tatsächlich auf einem Rekordhoch ist. Also momentan wird sehr viel gearbeitet. Und trotzdem sind so vielleicht manche Befürchtungen nicht komplett zu Unrecht, weil der demografische Wandel, der ist so, wie er ist. Da werden viele Menschen in den nächsten Jahren in den Ruhestand gehen. Und es gibt eben auch Bereiche, wo ganz klar Arbeitskräfte fehlen. Und deswegen, wie gesagt, sind auch die kritischen Stimmen oder die Befürchtungen nicht komplett aus der Luft gegriffen.
Und wenn man das jetzt teilen würde und sagen würde, wir brauchen andere Arbeitszeiten und tendenziell eher mehr, wer würde denn gerne mehr und wer würde weniger arbeiten, wenn es ginge?
Von den Beschäftigten, da sehen wir, also das ist, ne, wir machen ja jedes Jahr so eine Umfrage von zwischen 15.000 und 20.000 Haushalten in Deutschland und da fragen wir eben auch nach gewünschten Arbeitszeiten und eine Gruppe, die da hervorsticht, wo es durchaus eben, ich glaube, bis zu 20% der Befragten gibt, die da sagen, wir würden uns gerne eine Ausweitung der Arbeitszeit wünschen, das sind insbesondere Mütter. Also generell sind es häufiger Frauen und gerade Mütter sagen, wir würden gerne mehr arbeiten, was eben klar darauf hindeutet, zum einen, wo sind die Potenziale, wenn wir eben mehr Arbeitskraft in Deutschland brauchen und zum anderen, wo sind die Punkte, wo man ansetzen kann. Also wie kommt das, dass Mütter eben häufig nicht in dem Ausmaß arbeiten können, wie sie gerne wollten? Scheint so zu sein, dass eben Familie und Beruf noch nicht so perfekt miteinander vereinbar sind, wie wir uns vielleicht gerne wünschen würden.
Und wer würde gerne weniger arbeiten?
Man sieht, dass der Großteil, wenn man es jetzt in Relation zu den tatsächlichen Arbeitszeiten setzt, da ein Stück weit reduzieren wird. Also viele Leute sagen, okay, Überstunden, so die muss ich nicht unbedingt die ganze Zeit haben. Ne, also man sieht, es ist nicht so, dass es klare Gruppen gibt, die so ganz drastisch reduzieren wollten, aber man sieht, dass dann wirklich der Großteil sagt, so ein paar Stunden weniger, das wäre ganz attraktiv.
Sie haben herausgefunden, dass besonders Bezieher von niedrigen Einkommen heute viel weniger Arbeitsstunden auf dem Zettel haben als früher. Wie kommt denn das?
Zum einen, weil, also gerade Anfang der 2000er Jahre, wo wir von ganz anderen Arbeitsmarktbedingungen sprechen als heute, viele dieser Menschen nicht erwerbstätig waren. Also es gibt einfach mehr Leute, die Erwerbsbeteiligung ist so hoch wie noch nie und dadurch gibt es eben auch mehr Leute, die in Teilzeit arbeiten, in Minijobs arbeiten und gerade diese Minijobs und Teilzeitstellen sind häufig auch Stellen, die eher im Niedriglohnbereich angesiedelt sind.
Es gab ja jetzt kürzlich eine ganz große Diskussion über die Frage, dass sich Mehrarbeit gar nicht lohnt. Und gerade im Niedriglohnbereich sei es eben so, dass wenn man zum Beispiel Leistungen wie Wohngeld bekommt, dass es sich gar nicht lohnt, mehr Stunden zu arbeiten, weil wenn die staatlichen Zuschüsse wegfallen, dann bleibt unterm Strich nichts mehr übrig. Stimmt das, dass der Staat der eigentliche Übeltäter ist, wenn man das teilt, dass wir mehr arbeiten sollten?
Also es gibt bestimmt solche solche Momente, also so diese Zuverdienstregelung, wenn man eben auch auf staatliche Hilfen angewiesen ist, sind sicherlich ein Punkt, wo man noch ein bisschen dran schrauben könnte. Ein anderer Punkt, der in die gleiche Richtung geht, ist vor allem auch das Ehegattensplitting und die damit verbundenen Anreize für Zweitverdiener oder Zweitverdienerinnen, weil das sind statistisch gesehen eben häufig Frauen. Und da gibt's tatsächlich eben Punkte, wo sich Mehrarbeit häufig nicht in dem Ausmaß lohnt, wie es sein könnte. Also das wäre definitiv eine der Stellen, wo man was tun könnte, ja.
Also Ehegattensplitting heißt, dass ein Ehepaar, ein verheiratet oder auch Lebensgemeinschaften gemeinsam steuerlich veranlagt wird und dass man dann das Einkommen, das Gesamteinkommen einfach durch zwei teilt und dann versteuert. Und das ist eben ein Anreiz dafür, dass einer möglichst wenig arbeiten könnte und der andere möglichst viel, damit der Splitting-Vorteil bei der Steuer eben entsprechend hoch ist. Aber was ich mich eben schon frage, ist, wenn tatsächlich so viel gearbeitet wird, wie Sie sagen, das haben Sie ja gerade gesagt, wir noch nie so viele Erwerbsbeteiligte, noch nie so viele Arbeitsstunden, warum gibt es denn dann trotzdem Arbeitskräftemangel?
Das ist natürlich eine gute Frage, hängt damit zusammen, dass das eine, ne, dieses Gesamtarbeitsvolumen, das bezieht sich eben auf die gesamte Wirtschaft. Und weil in der Summe die Stunden der Beschäftigten so hoch sind wie noch nie, heißt das nicht, dass es in einzelnen Bereichen der Wirtschaft eben durchaus Bedarfe geben kann. Und deswegen ist es eher vielleicht teilweise eine Art von, ich würde es so eine Art Mismatch nennen. Also es gibt auf jeden Fall Branchen, wo großer Bedarf ist, wo es schwierig ist, Stellen nachzubesetzen. Aber, und das darf man nicht ignorieren, es gibt auch nach wie vor ein Stück weit von Arbeitslosigkeit und gerade auch Berufe, in denen dann die berufsspezifische Arbeitslosenquote durchaus bei etwa um 10% liegen. Das heißt, zum einen ist es vielleicht ein Mismatch, was die Qualifikation und die Berufe angeht. Und das andere ist auch ein Mismatch, was vielleicht geografisch vorliegt. Also die Kollegen vom IAB, dem Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung, bereiten das beispielsweise auch sehr schön grafisch auf, dass man dann eben so eine Deutschlandkarte sieht und sehen kann, in diesen Regionen werden diese Berufe besonders gesucht und in diesen anderen Regionen aber überhaupt nicht. Und da kann man ja auch nachvollziehen, nicht jeder ist bereit, für einen Beruf einmal quer durch die Republik zu ziehen, für ein anderes Jobangebot, weil man eine familiäre Bindung hat, man hat irgendwie Freunde, was auch immer, was einen eben an dem Ort hält, wo man gerne lebt. Und das heißt, es kann sowohl geografisch als auch eben in der Branche da Mismatch geben zwischen wo wird was gesucht und wo gibt's vielleicht wovon ein Angebot.
Ja, trotzdem ist es ja so, dass gerade in den neuen Bundesländern, über deren Arbeitslosigkeit wir ja in den vergangenen Jahren besonders nachgedacht haben, da ist die Arbeitslosigkeit jetzt gar nicht mehr so viel höher als im Westen. Und es gibt eben auch praktisch keine Regionen mehr, in denen es keinen Facharbeitermangel gibt.
Genau, das stimmt. Aber also dieses Facharbeiter, der Begriff bezieht, wie gesagt, eben sehr viele Berufe mit ein. Und dann gibt's da, ich meine, klassisch reden wir häufig über irgendwie die Pflegebranche, wo viel gesucht wird, auch handwerkliche Berufe. Aber genauso gibt's eben auch Branchen. Ich meine, ich habe jetzt letzte Woche nochmal nachgeguckt. Auch da, die Bundesagentur für Arbeit zeichnet immer aus, was sind Engpassberufe. Die gucken sich eben an, wie lang sind dann Stellen unbesetzt. Wie schwer ist es da, dann neue Leute zu finden? Wie hoch sind berufsspezifische Arbeitslosenquoten? Wie war die Lohnentwicklung in den Jahren zuvor. Also so verschiedene Indikatoren, die zusammenführen und dann gibt es eben Berufe, die da weit oben erscheinen, da gibt es klare Engpässe, aber es gibt eben auch am anderen Ende der Liste einige Berufe, wo es das Gegenteil der Fall ist.
Und was würden Sie jetzt jemandem raten, der jetzt sich für einen Beruf entscheidet oder in den nächsten Jahren sich für einen Beruf entscheidet oder für ein Studium? Wo gibt's in Zukunft die größten Probleme?
Ah, das ist, also mit Prognosen tue ich mich natürlich immer schwer. Ich glaube, ich würde der Person raten, auch nicht nur danach zu gehen, was die Prognosen sagen, wo man in 10 Jahren einen guten Job findet, sondern vor allem auch nach dem eigenen Interessen und dem eigenen Fähigkeiten zu schauen. Weil ich glaube, wenn man in seiner Tätigkeit motiviert ist und da vielleicht auch ein gutes Händchen für hat, dann ist das vielleicht manchmal wichtiger, als zu gucken, wie vielleicht die Prognose der Arbeitsnachfrage für diesen Beruf in x Jahren ist.
Ja, das sagen ja immer alle. Am Ende studieren dann doch alle BWL, weil sie denken, da ist der Job sicher.
Das ist zumindest vielleicht ein so breites Studium, dass man damit noch relativ flexibel ist. Aber ich habe kein BWL studiert, deswegen weiß ich das nicht im Detail.
Ja, aber was ich mich immer frage ist, wenn jetzt insgesamt wirklich so viel gearbeitet wird, wie Sie sagen, und so viele Leute im Erwerbsprozess sind, wie Sie sagen, und gleichzeitig wächst unsere Wirtschaft aber ja gar nicht. Ich habe immer noch nicht verstanden, woher kommt der Mangel? Also Sie haben ja eben gesagt, so klar regional, das verstehe ich, auch branchenspezifisch. Aber insgesamt dürfte es doch gar keinen Arbeitskraftmangel geben, wenn die Wirtschaft nicht wächst und immer mehr Leute da sind, die arbeiten.
Ja, das ist so genau makroökonomisch natürlich immer so sehr komplex. Ich meine, die Wirtschaft wächst jetzt vielleicht langsam wieder ein bisschen mehr, aber natürlich haben Sie im Grunde genommen in der Rezession der letzten Jahre natürlich recht. Ich glaube, es sind halt verschiedene Prozesse, die so langsam, die Boomer-Generation geht peu à peu in Ruhestand. Das heißt, da gehen viele Arbeitskräfte aus dem Beruf raus, die teilweise eben auch hochqualifiziert waren, lange diesen Beruf gemacht haben. Und dieses in diesem Gesamtarbeitsvolumen, das ist eben auch auf einem Rekordhoch, weil wir in den letzten Jahren zum einen eben eine immer weiter steigende Erwerbsbeteiligung von Frauen haben, was super ist, und auch weil mehr Zuwanderinnen und Zuwanderer in Deutschland erwerbstätig sind. Und heißt aber im Resultat, dass vielleicht die Arbeitskräfte, die gerade ausscheiden und die neu dazugekommen sind, natürlich ganz unterschiedliche Hintergründe haben mit jahrelanger Berufserfahrung. Und ich weiß irgendwie, wie das abläuft. Zum einen vielleicht Frauen, die nach wie vor viel mehr der Care-Arbeit erledigen, die viel komplexere Anforderungen haben, was Flexibilität angeht. Ne? Von wann bis wann kann man dann genau arbeiten? Also das sollte für Männer oder Väter natürlich genauso sein, aber de facto ist es häufig so, dass das mehr bei den Frauen liegen bleibt. Und dazu Zuwanderinnen und Zuwanderer, die andere Qualifikationshintergründe haben, wo vielleicht erstmal noch eine Sprachbarriere vorliegt. Das sind alles gute Schritte, aber auch eben Schritte, die nicht von jetzt auf gleich gehen, sondern die ein bisschen mehr Zeit bedürfen und gleichzeitig irgendwie der Punkt von irgendwie Weiterbildung und weitere Qualifikation über den Erwerbsverlauf ist ja auch ein Punkt, der viel diskutiert wird und das spielt, glaube ich, auch weiterhin eine große Rolle in Zukunft, um das, was angeboten wird an Arbeitskraft mit dem, was nachgefragt wird, in Einklang zu bringen.
Also dann, ich verstehe das zwar immer noch nicht, warum wir kein Wirtschaftswachstum haben und trotzdem immer mehr Leute brauchen. Man würde ja denken, das könnte auch anders gehen. Aber wenn Sie nochmal sagen würden, wo sind denn Potenziale für den Arbeitsmarkt, die heute noch nicht genutzt werden?
Das sind, auch wenn ich ja gerade schon gesprochen habe, dass sich da so viel getan hat, sind es trotzdem vor allem die Gruppen. Also die Erwerbsbeteiligung von Frauen ist zwar total gestiegen, aber die Teilzeitquote ist noch sehr hoch bei Frauen, gerade bei Müttern. Also das wäre ein ganz großes Potenzial. Wie können wir das schaffen, sowohl noch mehr Frauen, die ein Berufsleben zu ermöglichen oder es attraktiver für sie zu gestalten? Stichwort Ehegattensplitting haben wir gerade schon kurz angesprochen.
Ist aber jetzt eine komische Interpretation zu sagen, das wird super attraktiv, wenn ein Steuervorteil wegfällt. Das ist ja dann eher so, dass man sagen würde, das ist Druck, der da ausgeübt wird, oder?
Man würde mehr Anreize schaffen, also für Zweitverdienerinnen, ne? Also häufig eben in Teilzeit. Für Zweitverdienerinnen lohnt es sich eben mit dem Steuermodell, wie es momentan ist, nicht perfekt, jetzt mehr arbeiten zu gehen. ich sage nicht, dass man das abschaffen soll, weil klar ist das erstmal sonst ein Steuervorteil für verheiratete Paare, der sonst wegfallen würde komplett, aber es gibt da durchaus Vorschläge, wie man das so gestalten kann, dass nicht der Steuervorteil für Paare komplett wegfällt, aber es trotzdem für die Zweitverdienerin, den Zweitverdiener attraktiver wird zu arbeiten. Also das wäre sicherlich ein Punkt. Ein anderer Punkt, wie man mehr Frauen ins Berufsleben oder auch vielleicht auch raus aus niedrigen Teilzeitarbeitsverhältnissen, wenn dann vielleicht zumindest höhere Teilzeit, ist das Thema, wie kriegen wir Familie und Beruf besser in Einklang. Also der Bedarf nach Kita-Plätzen ist nach wie vor höher als das Angebot. Dann ist nicht nur der, wie hoch ist insgesamt, wie viele Angebote gibt es, sondern wie verlässlich sind die. Wie häufig sind da die Schließtage? Dann hat man im Winter Krankheitswellen und dann ist mal wieder jede zweite Woche die Kita zu. Wie sind auch die Abholzeiten? Also manchmal muss man um 15.30 Uhr da sein, manchmal muss man um 17 Uhr da sein. Wie kann man das so gestalten, dass sich eben das Angebot an Kinderbetreuung, dass das so sicher und so ausgeweitet ist, dass sich das eben, dass es dazu führt, dass gerade Mütter, also für Väter sollte es genauso sein, aber de facto ist es leider so, dass es momentan noch mehr bei den Müttern hängt. Aber wenn man da noch mehr schaffen würde, könnte das eben klar auch die Erwerbsbeteiligung von Frauen stärken.
Viele klagen ja darüber, dass Migranten und Migrantinnen, die nach Deutschland kommen, vor allem im Moment jedenfalls aus der Ukraine, dass deren Erwerbsbeteiligung so niedrig ist. Was kann man da machen, damit es schnell besser wird?
Ja, mehr in Integration auch investieren. Also das ist natürlich ein schwieriges Feld, gerade wenn es um Geflüchtete geht, weil die kommen hier hin, weil sie irgendwie vor dem Grauen des Krieges flüchten. Und dann kommen wir und sagen, hey, wir würden euch gerne als Arbeitskräfte haben. Also das ist irgendwie ein sehr schwieriges Feld, aber ich glaube grundsätzlich kann Deutschland als Einwanderungsland, als Land, in dem man sich irgendwie dann auch beruflich verwirklichen kann, indem man Wohlstand erreichen kann, kann es einfach attraktiver sein. Und das geht sowohl in Richtung von Integration von Geflüchteten, aber auch von Einwanderern, die nicht vor Krieg fliehen. Da gibt es hier, glaube ich, Nachholbedarf und gleichzeitig fragt man sich eben, inwiefern wir gesellschaftlich dafür bereit sind.
Wir haben ja eben schon über die Steuer als ein Instrument geredet, mit dem man möglicherweise Erwerbsbeteiligungen beeinflusst und beeinflussen kann. Viele Politiker sagen ja heute, dass wenn man Überstunden und die Arbeit, die wir zum Beispiel während der Rente oder während des Vorruhestands geleistet wird, einfach nur steuerfrei stellen müsste und dann würde schon viel mehr gearbeitet. Ist das sinnvoll?
Von dem Vorschlag halte ich relativ wenig, aus verschiedenen Gründen. Zum einen ist der allergrößte Teil der Überstunden, die in Deutschland geleistet werden, werden überhaupt nicht mit Geld kompensiert, sondern die meisten Menschen haben eine Art von Überstundenkonto und sammeln und können die dann irgendwann mit Freizeit wieder ausgleichen. Es gibt auch viele gar nicht ausgeglichene Überstunden in Deutschland. Das heißt, ich glaube, laut Zahlen vom Statistischen Bundesamt waren es 18% der Überstunden in Deutschland werden überhaupt mit Geld vergolten sozusagen. Sprich, dieser Vorschlag würde überhaupt nur für 18% der Überstunden überhaupt relevant. Und dann gibt es weitere Punkte, wo ich mich bei der Ausgestaltung frage, wie man das macht. Also soll das nur gelten für Leute, die schon in Vollzeit arbeiten? Weil wenn ja, okay, dann ist halt die Frage, ist das überhaupt rechtlich konform dann? Also ist das dann okay, dass Leute in Vollzeit dann eine andere Regelung haben als Leute in Teilzeit?
Wenn man und Sie meinen, dass man sonst seine Vollzeitstelle reduziert, um steuerfrei Überstunden machen zu können auf eine 50%-Stelle und dann praktisch einen Steuervorteil einfach mitnimmt?
Das machen sicherlich nicht alle, aber das wäre das, was, wenn wir jetzt so in so einem ökonomischen Modell das rationale Individuum machen würde. Ja, und sicherlich gibt es einige Leute, die dann durchaus Steueroptimieren. Also das zeigen uns Jahre von Steuerforschung. Wenn es Möglichkeiten gibt, Steuern zu optimieren, dann werden die zumindest auch von einigen Menschen gefunden und genutzt. Und also genau, es könnte eben diesen eigentlich nicht gewünschten Konsequenz haben, dass manche Leute reduzieren, um dann die Steuervorteile sozusagen in Anspruch zu nehmen. Es gibt ja auch eine Untersuchung aus Frankreich, wo das nämlich passiert ist und wo Überstunden steuerfrei gestellt wurden. Und da hat man eben auch am Ende gesehen, es gab keinen Zuwachs an Stunden insgesamt. Es gab nur einen Zuwachs an Überstunden. Also keinen Zuwachs an den nicht Überstunden geleisteten Arbeit. Also es gibt da durchaus Indizien, die mich da eben auch skeptisch stellen. Und vielleicht noch einen letzten Punkt. selbst wenn das alles gut umgesetzt würde und auch zu den gewünschten, vielleicht gewünschten Stundenerhöhungen führen könnte, ist es halt so, dass das gerade für Familien wieder die Konsequenz haben könnte, dass es eher die Männer mit ihren eh schon durchaus gut dotierten, aber eben auch schon im Stundenumfang sehr großen Jobs, dass die das dann noch nutzen würden und es eher noch die Frau, die Rollen der Frauen oder der Mütter noch so ein bisschen weiter zementieren würde, noch mehr der Care-Arbeit zu übernehmen. Also ein bisschen, ja, glaube ich, die eigentlichen Potenziale sind nicht dabei, da jetzt von 40 auf 41,5 irgendwie die letzten Stunden rauszukratzen, sondern die Potenziale liegen da, wo wir eine riesige Teilzeitquote haben, und wo wir wirklich substanzielle Volumina haben, um die es gehen könnte, die zu nutzen.
Ja. Und wir haben ja den zweiten Teil, Rente und Vorruhestand, da kann man ja schon dazu verdienen, zwar nicht steuerfrei, aber immerhin, man darf jetzt so viel verdienen, wie man will, ohne dass das Einfluss auf die Höhe der Rente hat. Sieht man denn da was? Das bewegt sich da schon was? Arbeiten die Leute weiter? Oder gehen die vielleicht noch früher in den Ruhestand, um dann praktisch einen Teil ihres Einkommens in Zukunft zusätzlich zur Rente zu erzielen?
Muss ich zugeben, bin ich ein bisschen überfragt. Ich weiß nicht genau, wie es bei den Rentnerinnen und Rentnern gerade ist. Aber genau das ist, um auf die vorherige Frage nochmal so zurückzukommen, ist natürlich ein weiterer Punkt, wo Potenziale liegen. Und das ist ja auch eine riesig gefüllte Debatte von, müssen wir eigentlich alle länger arbeiten? Nicht im Sinne von pro Woche, sondern über unser Leben. Und das Renteneintrittsalter etc. ist dann eine große Debatte. Und ich glaube, ja, da gibt es zumindest auch die Frage, kann man nicht, selbst unabhängig des Renteneintrittsalters, so kleine Jobs oder auch eben eine Form von Arbeit neben dem Rentenbezug attraktiver machen, weil das ja auch steuerlich sonst angerechnet wird und erstmal nicht so attraktiv ist. Auch das sind mögliche Stellschrauben.
Gibt es eigentlich Unterschiede zwischen den Generationen? Es sagen ja immer alle, die Generation Z, also die jungen Erwachsenen zwischen 20 und 35, die seien so wahnsinnig faul und würden lieber Yoga machen als arbeiten. Ist das richtig?
Also ich glaube, dass dieses pauschale Urteil ein bisschen so nicht zutrifft. Ich glaube generell, dass diese Zuschreibung der Generationen ein bisschen überschätzt sind. Also da gibt es auch einige Forschung eher aus der Soziologie zu, die sich das eben angeschaut haben und sagen, eigentlich wird dieser Begriff und diese Einteilung trifft so nicht zu, so unterschiedlich sind die Generationen dann gar nicht. Klar macht das durchaus einen Einfluss, wie zum Beispiel, dazu gibt es auch Untersuchungen, ne, wie gerade die wirtschaftliche Lage zum Zeitpunkt meines Berufseintritts ist, ist prägend dafür, wie ich mich über mein Erwerbsleben verhalte. Da gibt es durchaus eben Untersuchungen zu und trotzdem glaube ich, dieses pauschale Urteil, diese jüngere Generation, die sind faul, die wollen Yoga machen, das ist in der Form, also das lässt sich auch so im statistisch nicht belegen. Wir haben uns das in einer Studie ja auch ein bisschen angeschaut. Das ist tatsächlich so, jüngere Erwachsene arbeiten heute ganz minimal weniger als noch vor 10 oder 20 Jahren. Das liegt aber vor allem auch daran, dass Männer ein ganz bisschen weniger arbeiten, Frauen ein bisschen mehr arbeiten und dass der relative Anteil von Frauen an den Beschäftigten insgesamt gewachsen ist, auch bei den jüngeren Erwachsenen. Und dadurch hat man da dann eben auch quasi einfach statistisch diese Verschiebung. Aber da reden wir wirklich generell auch über sehr kleine Unterschiede. Also, dass man halt sagen kann, die sind alle faul und wollen nicht mehr arbeiten, das lässt sich zumindest in den Daten nicht belegen.
Letzte Frage. Einer der ganz großen Ökonomen des 20. Jahrhunderts, John Maynard Keynes, hat mal gesagt, irgendwann würden Roboter so viel von unserer Arbeit machen, dass jeder von uns nur noch eine Stunde in der Woche arbeiten muss und dass dann eben nicht das Problem sei, wie viel oder wie wenig gearbeitet wird, sondern was wir eigentlich mit unserer ganzen Freizeit machen. Wie weit sind wir denn da? Warum übernehmen Roboter nicht unsere Arbeit?
Also ein Stück weit übernehmen Roboter bestimmt auch schon unsere Arbeit. Das kann sowohl in der Erwerbsarbeit sein, wo es natürlich irgendwie in der Autoindustrie Roboter gibt, die da mittlerweile viel machen. Es gibt ja auch immer die Sorge, sind wir bald alle arbeitslos? Also das war jetzt gerade die positive Erzählung. Es gibt ja auch die negative Erzählung. Kommen die Roboter und nehmen uns unsere Jobs weg? Und wer sind dann die Besitzer der Roboter? Das ist so die wichtige zweite Frage. Ich glaube, dazu gibt es eben auch, das ist ein riesiges Forschungsfeld logischerweise und es gibt natürlich Jobs, die sozusagen durch Tätigkeiten von Robotern substituierbar sind, aber es gibt auch Jobs, die ja, unterstützt werden, aber wo auch Dinge, die von Robotern durch Automatisierung oder von mir aus in Zukunft durch KI übernommen werden, Jobs, die es eben trotzdem braucht, Tätigkeiten, die es braucht, um diese Roboter anzuleiten. Und deswegen, ja, genau, gibt es einige Tätigkeiten, die eben durch Roboter ersetzt werden können. Und neben der Erwerbsarbeit natürlich auch im Haushalt, also seien das Staubsaugerroboter oder was für Geräte auch immer, die dazu führen, dass man dann vielleicht auch einen Tick mehr Freizeit hat, weil man eben dann statt selber zu saugen, das einmal den Roboter machen lassen kann. Und gleichzeitig spüren wir das vielleicht auch in der Form noch nicht, gerade wenn wir jetzt bei diesem Haushaltsbeispiel bleiben, weil wir heute in viel häufiger in Mehrverdienerhaushalten leben. Sprich, es ist eine größere Herausforderung vielleicht, gerade an junge Familien, die Erwerbstätigkeit beider Partner mit der Erziehung und der Betreuung des Kindes unter einen Hut zu bekommen. Und da nehmen wir die leichten Erleichterungen durch Roboter zum Beispiel nehmen wir die mit. Aber das reicht natürlich noch nicht, die grundsätzlich hohe Herausforderung an den Alltag komplett zu lösen.
Herr Beckmann-Zagen, vielen Dank. Und auch wenn es jetzt nicht gerade eine gute Nachricht ist, dass wir in Zukunft eher Probleme haben, unsere Freizeit zu verbringen und zu füllen als die Arbeitszeit, danke für diesen Ritt durch die Arbeitszeit und die Frage, wie viel und wie wenig in Deutschland gearbeitet wird.
Ja, vielen Dank von mir auch.
Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie in der nächsten Woche auch wieder dabei sind. Herzliche Grüße bis dahin, Ihre Ursula Weidenfeld.